Hey, ich bin Julia und ich möchte euch heute anhand des Romans Como Agua para Chocolate von der mexikanischen Autorin Laura Esquivel das Thema Kochen und Gender näher bringen. Dabei werde ich meinen Schwerpunkt auf die Rolle der fürsorglichen und nährenden Mutter legen. Dazu habe ich mir die Gästin Katrin eingeladen, die sich ebenfalls wissenschaftlich mit dem Roman und dessen Verfilmung von Alfonso Arau auseinandergesetzt hat. Hi Katrin, schön, dass du da bist.
Hallo Julia, danke für deine Einladung.
Sehr, sehr gerne. Um alle einmal abzuholen, die den Inhalt des Romans noch nicht kennen: Como Agua para Chocolate von Laura Esquivel handelt von Tita, einer jungen Frau, die als jüngste Tochter einer mexikanischen Familie geboren wird. Sie ist aufgrund einer Tradition dazu verpflichtet, für ihre Mutter zu sorgen, bis diese stirbt. Tita verliebt sich in Pedro, den sie aber nicht heiraten darf, damit sie sich eben immer weiter um ihre Familie kümmern kann. Von Geburt an ist Tita in der Küche des Familienanwesens aufgewachsen. Die Köchin Nacha hat sie großgezogen und sie das Kochen gelehrt. Im Kochen sieht Tita ihre einzige Möglichkeit, sich und ihre Gefühle auszudrücken und dadurch Einfluss auf ihr Umfeld zu nehmen. Katrin, kannst du etwas über die Erzählfigur des Romans erzählen?
Die Erzählfigur erbt das Kochbuch, das Tita mit den präkolumbischen Rezepten Nachas geschrieben hat. Sonst weiß man eigentlich nicht viel über sie, außer dass sie die Tochter von Alex und Esperanza, also die Großnichte Titas, ist.
Genau, vielen Dank. Und genau darum wird es heute gehen. Im Roman wird die Erzählfigur nicht einmal namentlich erwähnt. Man erfährt kaum was über sie. Ihr Geschlecht ist unbestimmt.
Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen.
Ja, aber das ist überhaupt gar kein Problem. Ich, genauso wie du jetzt, bin auch davon ausgegangen, dass die Figur weiblich sein muss. Auch der Regisseur Alfonso Arau hat die Figur von einer Schauspielerin verkörpern lassen. Aber eigentlich gibt es keine Beweise für diese Annahme. Deshalb habe ich mir die Frage gestellt, wieso wir automatisch davon ausgehen, dass die Erzählfigur weiblich ist, obwohl es keine direkten Anzeichen dafür gibt.
Das hat bestimmt etwas mit der geschlechtlichen Konnotation des Kochens zu tun, oder?
Genau, nach Helena Hieratas Dictionnaire Critique du Féminisme ist das Kochen eine natürliche Qualität der Frau, die nicht als qualifiziert anerkannt wird. Es gibt eine Unterscheidung zwischen männlich und weiblich konnotierte Handwerke, die sich aufgrund sogenannter männlicher und weiblicher Fähigkeiten unterscheiden. Nach Michel Perrot resultiert diese binäre Geschlechtszuweisung aus Fähigkeiten, die der Frau von Natur aus gegeben sind und der männlichen physischen Kraft gegenüberstehen. Die deutsche Soziologin Eva Balösius schreibt in ihrem Artikel Weibliches und Männliches rund ums Essen, dass es nicht das biologische Geschlecht ist, von dem sich herleitet, was männlich oder weiblich ist. Es ist auch nicht die vorhandene Differenz, die sich in den kulturellen Deutungen und sozialen Strukturierungen wiederfindet, sondern der Akt der Unterscheidung bringt eine vergeschlechtlichte Praxis hervor. Sie entsteht daraus, dass Tätigkeiten und Praktiken als weiblich oder männlich bezeichnet und diejenigen, welche sie ausüben, als Männer oder Frauen identifiziert werden. Besonders spannend ist die Unterscheidung zwischen dem familiären und dem professionellen Kochen. Katrin, welche bekannten StarköchInnen fallen dir ein? Wie ist der Männer-Frauen-Anteil?
Na gut, aus dem Fernsehen kennt man beispielsweise Tim Melzer, Horst Lichter, Steffen Hensler und Christian Rach, aber das sind alles nur Männer. Die einzige Köchin, die mir einfällt, ist Cornelia Poletto.
So geht es mir auch. In der ersten Staffel der amerikanischen Netflix-Serie The Final Table zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Dort sind nur 5 der 24 teilnehmenden StarköchInnen weiblich. Im Privaten ist das männlich konnotierte Kochen nach draußen verlagert. Gesellschaftlich hat sich ein Bild verfestigt, bei dem der Mann am Grill steht, die Frau am Herd. Das weiblich konnotierte Kochen passiert im Haushalt mit dem primären Ziel, das Nahrungsbedürfnis der Familie und der Gäste zu befriedigen. Frauen nehmen in der Familie meist die Rolle der nährenden, sorgenden und fürsorglichen Mutter ein. In der Vergangenheit haben sich Frauen diese Rolle bereits zunutze gemacht, um auf aktuelle Missstände in der Gesellschaft aufmerksam zu machen. So entstand in Chile während der Regierung von Salvador Allende in den 70er Jahren eine neue Protestform, der Cacerolazo. Hierbei sind Chilenen mit leeren Töpfen und Pfannen auf die Straße gegangen, um auf die Lebensmittelknappheit aufmerksam zu machen. Unsere Töpfe sind leer, wir können unsere Familien nicht mehr ernähren, ist die eindeutige Botschaft. Der Name der Protestform leitet sich von Cacerola, spanisch Topf, ab. Bis heute ist der Cacerolazo in der lateinamerikanischen Protestkultur präsent. Die französisch-chilenische Sängerin Ana Tijoux ruft mit ihrem gleichnamigen Lied die Bevölkerung Chiles zu einem Cacerolazo während des Estallido Social im Oktober 2019 auf.
Das ist ja spannend. Aber um noch einmal auf die Rolle der nährenden Mutter im Roman einzugehen, sie wird sowohl von der Köchin Nacha als auch der Protagonistin Tita verkörpert, oder? Die beiden stehen damit Mama Elena und Rosaura, deren ältester Tochter, gegenüber. Ich finde es besonders interessant, wie auch Tita ihre Rolle nutzt, um aus der Situation auszubrechen, in die sie aufgrund ihrer kastrierenden Mutter gebracht wurde. Sie drückt durch das Kochen ihre Gefühle aus und nimmt so Einfluss auf ihre Mitmenschen. Durch das Kochen übt sie also Widerstand.
Ich hätte es nicht besser sagen können. Christiane Ott beschreibt in ihrem Buch Identität geht durch den Magen Mythen einer Esskultur das Kochen als weibliche Rolle in der Literatur. Dabei geht sie auf die ausschließlich weibliche Verantwortung für das leibliche Wohl der Familie ein. Die Liebe einer Frau wird daran gemessen, wie viel Zeit sie für das Kochen ihrer Familie aufwendet. Die Frau nimmt häufig eine perfekte Gastgeberinnenrolle ein, bei der aufwendige Mahlzeiten zur Repräsentationspflicht zählen. Ein einfaches und schnelles Essen ist somit ein Zeichen von Lieblosigkeit. Das gelungene Ausfüllen der Mutter- und Ehefrauenrolle wird also im kulinarischen Engagement einer Frau gemessen. Diese Rollen nehmen Nadja und Tita im Roman ein, auch wenn Tita durch das Zubereiten verschiedener Gerichte auch andere Gefühle zum Ausdruck bringt. Trotzdem wird sie ihrer Rolle als fürsorgliche Frau gerecht, beispielsweise als sie sich um ihre Nichte Esperanza kümmert, da deren Mutter Rosaura sie nicht stillen kann. Sie ist Symbol der Unmütterlichkeit. Rosauras wird zusätzlich unterstützt, als diese versucht, für ihre Familie zu kochen und kläglich scheitert. Mama Elena versucht, diese Tatsache jedoch herunterzuspielen, um den Schein der perfekten Mutterrolle Rosauras zu wahren. Ein weiterer Grund, wieso wir davon ausgehen, dass die Erzählfigur weiblich ist, ist die Weitergabe kulinarischer Fertigkeiten, die meist von der Mutter an die Tochter geschieht.
Oh ja, stimmt. Dadurch wird das Kochen in der Familie meist eher als weiblich konnotierte Arbeit aufgefasst. Im Roman bringt die fürsorgliche und liebevolle indigene Köchin Nadja ihrer Ziehtochter Tita das Kochen bei. Durch sie werden auch die präkolumbischen Rezepte in der Familie weitergegeben.
Genau, das Bild der fürsorglichen und nährenden Mutter wird durch die beiden im Roman auch dadurch verfestigt, dass sie die einzigen Personen mit der Fertigkeit zu kochen sind. Wie bereits erwähnt, versucht sich Rosaura einmal am Herd, scheitert aber auf ganzer Ebene. Wie war das in deiner Familie? Hast auch du von deiner Mama das Kochen gelernt?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe immer viel mit meiner Mutter gekocht und auch mit meiner Oma gebacken, was mir einen großen Spaß gemacht hat. Von daher habe ich schon viele wertvolle Tipps bekommen und übernommen. Auch wenn ich glaube, dass Töchter oder generell Kinder in den meisten Fällen das Kochen heute nicht mehr so strukturiert und ausführlich von ihren Eltern lernen, wie das noch vor ein oder zwei Generationen der Fall war.
Ja, ich glaube, da hast du recht. Ich habe von meiner Mama auch einiges in der Küche gelernt. Und mir ist letztens eingefallen, dass sie unbedingt das Kochbuch ihrer Mutter haben wollte, in dem sie verschiedene Familienrezepte aufgeschrieben hat. Ihr war es so wichtig, dass wir das ewig im Elternhaus gesucht haben, um eben diese Rezepte nachkochen zu können und sie zu erhalten.
Stimmt, so ein selbstgeschriebenes Kochbuch mit alten Lieblingsrezepten gibt es in meiner Familie auch.
Vermutlich geht man genau deswegen davon aus, dass die Erzählfigur weiblich ist. Die Weitergabe der Fertigkeit des Kochens sowie die Rezepte und Kochbücher geschieht in den allermeisten Fällen von der Mutter zur Tochter, also einer weiblichen Figur. Zudem ist das Kochen im familiären Umfeld bis heute meist weiblich konnotiert. Man sollte nicht außer Acht lassen, dass das klassische Rollenverständnis in Familie und Haushalt immer weiter aufweicht. In vielen Fällen ist es mittlerweile auch üblich, dass der Vater das familiäre Kochen übernimmt, während die Mutter sich anderen Aufgaben widmet. Gerade deswegen ist es sehr spannend, dass wir nie daran gezweifelt haben, dass der Roman von einer weiblichen Figur erzählt wird. Die klassische Rolle der nährenden Mutter ist tief in unserer Gesellschaft verankert. Vielen Dank nochmal, Katrin, dass du dabei warst.
Sehr gerne, danke dir.